zu. Jetzt über euch auf SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Olivia Limacher. Die Vereinigten Staaten von Amerika würden Grönland nicht bekommen. Grönland gehöre niemandem außer sich selbst. Das Land bestimme seine Zukunft selber. Das schrieb der grönländische Premierminister Jens Fredrik Nielsen auf den sozialen Medien. Fredriksen reagiert damit auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte wiederholt gesagt, er wolle Grönland unter US-amerikanische Kontrolle bringen. Zuvor hatte US-Vizepräsident J.D. Vance Dänemark bei einem Besuch auf einem US-Militärstützpunkt in Grönland vorgeworfen, es mache zu wenig für die Menschen und für die Sicherheit von Grönland. Vance schlug vor, die Vereinigten Staaten sollten die strategisch wichtige Insel besser schützen. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil Dänemarks, geografisch liegt die Insel aber in Nordamerika. Im Gazastreifen sind 8 vermisste Sanitäter des palästinensischen Roten Halbmondes tot geborgen worden. Die Organisation hatte zuvor mitgeteilt, 9 Sanitäter würden seit einer Woche im Süden des Gazastreifens vermisst. Sie kamen den Angaben zufolge unter Feuer israelischer Soldaten. Israel sagt, Soldaten hätten auf Fahrzeuge geschossen, die sich ihnen am vergangenen Sonntag genähert hätten, ohne Koordinierung und ohne Scheinwerferlicht. Mehrere Mitglieder der Terrororganisation Hamas und palästinensischer islamischer Dschihad seien getötet worden. Die Männer hätten Krankenwagen und Feuerwehrautos für Terrorzwecke missbraucht. Der palästinensische Rote Halbmond warf Israel vor, ein Rettungsteam zum Teil daran gehindert zu haben, nach den Vermissten zu suchen. Insgesamt fanden die Retter bei ihrer Suche in Rafah 14 Leichen, darunter auch die eines UNO-Mitarbeiters. Die Suche gehe weiter, hieß es. Zu 2 kurzen Meldungen. Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist im Alter von 90 Jahren gestorben, das berichten US-Medien übereinstimmend. Richard Chamberlain feierte vor allem mit dem Fernsehvierteiler «Die Dornenvögel» in den 1980er Jahren weltweit Erfolge. In Vevey im Kanton Waadt ist ein Teenager ums Leben gekommen, als er in der vergangenen Nacht versuchte, in ein Geschäft einzubrechen. Den Angaben der Waadtländer Kantonspolizei zufolge wurde der 16-Jährige von einer automatischen Ladentür im Nackenbereich eingeklemmt. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Und noch die Resultate aus der Schweizer Fußballmeisterschaft. Winterthur verliert zu Hause gegen Basel 0-2. Das Zürcher Derby verliert Gietze gegen den FC Zürich mit 1-2. Und Lausanne verliert zu Hause gegen den FC Luzern mit 1-4. Und das Wetter? Morgen ist es zeitweise sonnig. An den nördlichen Bergen wechselhaft bei Temperaturen um 12 Grad. Im Westen und Süden wird es ziemlich sonnig bei 19 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Patrick Seiler.
SRF Verkehrsinfo von 20.03 vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. 6 Kilometer Stau und eine Stunde Wartezeit auf Quinto. Die Einfahrt in Arolo ist gesperrt. Dann weiter Stau oder Stocken in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Rund um Zürich vor dem Kufrist Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und Urdorf Nord. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Önsingen. Richtung Bern nach einem Unfall zwischen Herkingen und Niederbipp und schließlich zum Auto. Laut Furka. In Oberwald beträgt die Wartezeit eine Stunde.
SRF 3 Input.
Die letzte Ferien, der erste Kuss, die Geburt vom ersten Kind. Was bleibt, warum in unseren Erinnerungen gespeichert? Und wie zuverlässig ist eigentlich unser Gedächtnis? Diesen Fragen geht der Input-Reporter Matthias von Warburg und Julia Löscher auf den Grund. Das machen wir in der nächsten Viertelstunde hier bei uns. Jenny Herren am Mic, heute einen schönen Sonntagabend.
You're fighting for bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face of fear.
To drag me through the dirt with my house a mess and a head so full of hurt. Wouldn't let the sun in, cause I'd rather fear the worst than to hold on to a hope that isn't worth it. For somebody, somebody, somebody I can hold. Somebody, someone to make me whole. I spent a long time breathing underwater, pretending to find you sleeping in my bed. And I swear sometimes I'm living in a dream. I haven't even got the chance to meet you yet, but I hope it's just as sweet when it gets real. When there's somebody, somebody, somebody I can hold. Somebody, someone who make me whole. I spent a long time breathing underwater, pretending I need no one. I was drowning out my days. Oh, but the waves were only getting stronger. They almost pulled me under, but I made it up for it. And now I know, know, and now I know that I can float. And now time breathing underwater, pretending I need no one. I was drowning out my days. Oh, but the waves were only getting stronger. They almost pulled me under, but I made it up for it. And now I know.
Grundsendung Input. Heute unter dem Titel Erinnerungen. Unser Gehirn trickst uns aus. In diesen Fragen geht der Matthias von Aburg und Julia Lüscher nach. Live vor Live-Publikum aufgezeichnet an der Museumsnacht im Radiostudio zu Bern.
Man will dem Kind möglichst viel Nähe geben und zusammenschleichen. Aber so sein ohne Kind hat sich so viel besser angefühlt.
Wenn du Kind warst und er, den kenne, ja, dann gibt es noch mal etwas, dann musst du dich trennen.
Im Leben in der Schweiz auf der Spur. Mit all seinen Widersprüchen und Fragen.
Ich habe vielleicht mega viel hässig.
Mit 32 Jahren habe ich meinen eigenen Grabstein gesetzt.
Input. Am Sonntag um 8 Uhr, SRF 3 im Radio und jederzeit als Podcast auf den SRF Audio-Kanälen oder dort, wo es Podcasts gibt.
Bei diesem Business gehst du die Waffe ins Gesicht heben, gib ihm mein Geld. Und wenn es nicht gibt, dann gehst du seiner Ehefrau die Waffe ins Gesicht heben. Und ich bin das erste Mal glücklich gewesen, dass ich verhaftet worden bin.
Input. Reportagen, die bewegen, betreffen oder berühren.
Herzlich willkommen zu dieser Input-Folge, heute live vor Publikum hier im Radiostudio Bern.
Wir sind eure Input-Host heute Abend, der Matthias von Wartburg und ich, Julia Lüscher.
Zusammen tauchen wir jetzt eine halbe Stunde ein ins Thema Erinnerungen. Wir erfahren Spannendes und Überraschendes vom Gedächtnisforscher Thomas Reber und wir alle zusammen machen auch noch ein kleines Experiment.
Genau. An was können wir uns erinnern und wie funktioniert unser Gedächtnis? Das sind unsere Fragen für die nächste halbe Stunde. Und wenn ihr mögt, da im Saal, sucht euch irgendeine Erinnerung aus. Irgendetwas, das in den Sinn kommt. Das kann ganz etwas Simples sein. Euren ersten Schultag. Oder die letzten Sommerferien. Matthias, hast du noch eine Idee?
Oder, was bei mir noch sehr präsent ist, sind die ersten paar Meter, wo ich allein bei Velo gefahren bin. Das weiss ich, als wäre es gestern gewesen. Ja, als Kind natürlich, ja, genau. Ist schon ein Zeitchen her.
Ist nicht wirklich gestern gewesen. Auch die daheim, die den Podcast hören, die sind herzlich eingeladen, um euch irgendeine Erinnerung für einen Rahmen, den ich dabei habe. Am Schluss von dieser Sendung seht ihr diese Erinnerung dann vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht als jetzt.
Und jetzt darf ich auch unseren Gast auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Thomas Reber. Okay. Thomas Reber ist Professor für kognitive Neurowissenschaften mit Fokus Gedächtnis. Er hat in Bern studiert und doktoriert und ist dann nach ein paar Jahren als Forscher in Bonn wieder zurück in die Schweiz gekommen, als Professor an der Fernuni Schweiz und heute oben unser Gast hier bei Input. Herzlich willkommen.
Schön sind Sie da. Ja. Herr Reber, Sie sind Neuropsychologe und haben sich spezialisiert auf Gedächtnisforschung. Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung vorgestellt, das ist ja recht ein schwieriger Forschungsgegenstand. Unsere Hirn sind ja nicht einfach so untersuchbar. Wie machen Sie das?
Ja, also es gibt verschiedene Zugänge, dann ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Also wir haben auf der einen Seite die klassische experimentalpsychologische Zugang. Dort tun wir einfach mit den Menschen reden oder eine Frage stellen, das Verhalten beobachten. Das können eben Computereingaben sein oder dass sie etwas auf ein Blatt Papier schreiben. Jetzt im Rahmen von Gedächtnisexperimenten natürlich, dass man Wörter vorliest und eine Zeit wartet und sie dann wiedergeben auf irgendeiner Form. Das ist jetzt klassisch experimentalpsychologisch Zugang. Und dann als Hirnforscher und Neuropsychologe gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das mit dem Hirn in Verbindung zu bringen. Meistens bei menschlichen Probanden macht man das also so, dass man halt irgendwo von außen vom Hirn versucht, Messungen zu machen.
Also mit so Magnetchen an der genau. Oberfläche, an der Kopfhaut?
Ja, es gibt eben Oberflächen-EEG, wie man dem sagt, also eine Elektroenzephalographie, das haben wir gerade am Anfang so ein schwieriges Wort ausgesucht hier. Und also das ist eine Möglichkeit, wo man einfach im Prinzip Ströme, die das Hirn produziert, kann messen. Die sind sehr, sehr schwach und es braucht Millionen von Nervenzellen, die zusammen aktiv sind, dass man die kann messen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sehr selten, dass man tatsächlich auch vom Inneren vom Hirn kann solche Messungen machen. Und ein so Anlass ist bei Epilepsie-Patienten. Denen wird zum Teil zu diagnostischen Zwecken so Messelektroden implantiert. Also das ist so wie ein Trinkröhrli, sieht das aus. Ist noch ein bisschen dünner, aber einfach aus Metall und Kunststoff.
Ins Hirn
und wird dann ein Loch gebohrt, also ja, es ist und reingesteckt in dem Sinn, um die Aktivität zu messen, wenn ein epileptischer Anfall entsteht, mit der Fragestellung, wo genau im Hirn geht es los.
Und sieht man dann tatsächlich auch Erinnerungen ungefähr? Oder also wie sehen die aus tatsächlich im Hirn hinein?
Also man kann dann sagen, dass man mit diesen Messungen Nervenzellen kann zuschauen kann, wie sie aktiv sind und wie sie miteinander reden, kommunizieren, indem dass sie so Aktionspotenzial führen. Und die sieht man dann auf diesen Zeitreihen, auf diesen Messungen und kann die dann Verbindung bringen mit zum Beispiel Bildern oder mit Gedanken oder mit Wörtern, die Patienten sagen. Und es ist tatsächlich so, dass man dort einzelne Zellen findet, die für gewisse Bedeutungen oder auch für gewisse Leute, die im Nach sind oder berühmte Personen immer dann führen die Zellen und dann kann man im Prinzip wie nur auf die Zellen schauen und dann, wenn die halt anfängt zu führen, dann weiss man, wahrscheinlich denkt die Person jetzt an ihre Grossmutter zum Beispiel. Oder? Und das ist etwas, was eigentlich in den Textbüchern steht, das gibt es nicht, die Grossmutterzellen, aber es ist tatsächlich so, dass die Forschung das nochmal ein bisschen relativiert hat, dass man wirklich solche Zellen finden, die nahezu das machen. Oder? Ja.
Wie ist es denn, wenn mein grosser Frust mit Erinnerungen ist, dass auch die Zellen bei mir jetzt, wo es um das Namensgedächtnis geht, inexistent sind? Mhm. Ich kann mir so schlecht Namen merken, aber zum Beispiel der Sonnenaufgang aus den letzten Ferien, das ist so, als wäre es gestern gewesen. Oder eben, wo ich als Kind Velo gefahren bin, habe ich das Gefühl, das ist sehr präsent, aber andere Sachen, wo einfach nicht reingehen. Wieso merken wir uns diese Sachen so einfach und andere Sachen sind so flüchtig und verschwinden wieder?
Also es hat verschiedene Gründe, wo man kann sagen, was irgendwie dazu beiträgt, dass man sich an Sachen kann gut erinnern kann. Etwas vom wahrscheinlich einflussreichsten ist die emotionale Komponente. Also was bedeutet das für mich? Ist das ein schöner Moment? Ist das sehr ein tragischer Moment? Oder ist das, bin ich eigentlich mehr oder weniger neutral dem Ereignis gegenüber? Und bei letzterem ist es halt etwas, wo man der auch sehr schnell wieder vergisst, oder? Und das andere, was halt häufig auch ist, also, gerade bei Namen kann man vielleicht auch sagen, dass es, je nachdem, Namen, wenn sie gut zum Gesicht passen oder so, dann hat es auch nichts Überraschendes. Und dann, denkt man, ja gut, okay, das passt alles ins Schema, muss ich mich nicht unbedingt daran erinnern, oder
vergisst
so. Aber wenn jetzt jemand einen ganz speziellen Namen hat, dann kann man den häufig auch besser erinnern, als wenn jetzt jemand,
Matthias heißt.
Peter und Thomas zum Beispiel, ja, genau. Ja.
Ich stelle mir vor, es gibt ja auch ganz viele verschiedene sozusagen Gedächtnisarten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Velo fahre, dann muss ich mir nicht mehr überlegen, ganz bewusst, wie schalte ich jetzt, wie das geht, so der Stutz drauf, sondern das macht es wie automatisch. Das ist wie so eine Art von Gedächtnis. Aber ganz eine andere Art ist, ich kann auf Englisch bis auf 10 zählen. Mhm. Das ist auch irgendwie abgespeichert in meinem Gedächtnis. Ja. Was gibt es denn da für verschiedene Gedächtnisregister oder so?
Ja, also das gibt einige, aber man kann vielleicht so anfangen, dass man mal sagt, es gibt ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis, das wird häufig unterschieden. Und wenn wir von Gedächtnis im Alltag reden, dann meinen wir meistens das Langzeitgedächtnis. Also Sachen, die jetzt mehrere Stunden her sind oder mehrere Tage oder so. Und innerhalb von dem unterscheidet man dann nochmal eben zwischen den Deklarativen, also die Sachen, wo man darüber reden kann. Und dann wäre eben so die Erinnerung von gestern, was habe ich gestern zu Morgen gehabt, oder eben die Szenen am Strand oder so, dass sie sogenannte episodische Gedächtnisinhalte, also wo in einem Raumzeitgefüge irgendwo verortbar sind, das ist dann passiert und die Leute sind dabei gewesen. Und dann gibt's aber das semantische Gedächtnis, wo es um Bedeutungen geht und Faktenwissen, also zum Beispiel das Auto hat 4 Rädchen oder so, wo ich nicht mehr weiss, wann das ich es gelernt habe, aber wir wissen es halt. Und so ähnlich wäre das wahrscheinlich das Beispiel mit dem Englisch, oder? Dass es da einfach ein Wissen gibt über was hinter diesen lauten Städten in der englischen Sprache. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite das Non-Deklarative, das, wo man nicht darüber reden kann. Und Velofahren ist ein klassisches Beispiel, oder? Mhm. Also, oder am Anfang gesagt hat, oder der, was zuerst mal geklappt hat, war mit voller Aufmerksamkeit dabei gewesen und hat überlegt, jetzt muss ich das und jenes machen. Und je besser dass man drin wird, desto eher stört es, wenn man die Aufmerksamkeit drauf lenkt, sondern man lässt es einfach laufen, das ist automatisch. Und das wäre dann eben so das motorische, prozedurale, non-deklarative Bewegungsgedächtnis.
Das Autofahren, Schalten, Rückwärtsgang ist auch in dem. Das passiert ja irgendwie im besten Fall einfach.
Genau, also das braucht am Anfang sehr viel bewusste Kontrollen, oder? Man muss sich wirklich konzentrieren drauf, koppeln und so, für die, die es noch kennen. Irgendwann denkt man gar nicht mehr dran. Oder es gibt auch die Phase dazwischen, wo es eher kompliziert ist oder was eher schwieriger wird, wenn man sich wieder anfängt zu achten, was mache ich hier eigentlich? Passieren mehr Fehler, als wenn man es einfach platt lässt.
Also zum Beispiel ein Kind, das anfängt zu lernen, das ist irgendwie, anfängt zu laufen lernen. Das hat zuerst noch so ein deklaratives Gedächtnis, wenn es das lernt und nachher wird es irgendwann unbewusst, non-deklarativ.
Ja, ich glaube, dem würde ich nicht so sagen, weil das wahrscheinlich eben an dem Punkt, wo ein Kind lernt laufen, also noch zu jung ist oder noch zu klein ist, für überhaupt ein deklaratives Gedächtnis zu haben. Weil deklarativ bedeutet, ich kann darüber reden, oder? Also es ist, und darum habe ich das Gefühl, ist das dort noch gar nicht vorhanden. Also das Kind lernt laufen einfach rein auf motorischer Ebene. Das heisst nicht, dass es, also, aber trotzdem braucht es irgendein Bewusstsein für das steuern, oder? Ja. Aber es ist vielleicht nicht sprachlich, hätte ich gesagt, ja.
Gibt es denn Unterschiede, wie gut wir uns die verschiedenen Gedächtnisarten, wie gut die bleiben? Also eben, lernen Velofahren ist auch etwas, was eigentlich meistens, was man nicht vergisst. Sind es die Sachen, die motorischen Gedächtnisse, wo man kann sagen, das bleibt länger?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es wahrscheinlich, also Velofahren verlernt man wahrscheinlich nicht, oder? Aber es gibt auch gewisse deklarative Inhalte oder eben episodische Inhalte, also Sachen über die eigene Autobiografie, die man eigentlich auch nie vergisst. Also man sagt auch beim episodischen Gedächtnis, also das, was man landläufig eben als Erinnerungen betitelt, da ist eigentlich die Kapazität von dem Speicher ist wie unbegrenzt in der Theorie, oder? Aber das heisst nicht, dass man nicht gewisse Sachen auch vergessen. Die Frage ist einfach, was vergisst man und was bleibt einem? Aber es gibt Erinnerungen, die ein Leben lang werden bleiben, oder so gesehen. Überdauern sie wahrscheinlich alle gleich lang oder haben das gleiche Potenzial, lang zu bleiben, sage ich mal so, wenn sie nicht vergessen werden.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Wenn wir es vom Erinnern haben, dann müssen wir irgendwie auch über das Vergessen reden. Also wann passiert dann der Prozess vom Aussuchen, das merke ich mir jetzt und das vergesse ich wieder?
Also das kann sehr schnell passieren. Also Namensgedächtnis ist ein super Beispiel. Ja. Also dass man, wie soll ich sagen, 30 Sekunden nachdem jemand ihm den Namen gesagt hat, man schon überlegt, ah, was ist das schon wieder gewesen. Oder es kann aber auch sein, gerade bei diesen episodischen Gedächtnisinhalten, dass die, wenn man schläft, halt einfach immer ein bisschen weniger klar werden und ein bisschen schwieriger zugänglicher werden mit jeder Nacht, wo man drüber schläft. Was ich gestern zu Mittag gegessen habe, den meisten noch präsent, vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, letzte Woche, wird immer wie schwieriger. Vielleicht muss man sogar in den Kalender schauen, für es wieder vorzuholen. Also schon ein gradueller Prozess. Und die Frage ist, geht da alles vergessen oder gibt es auch gewisse Sachen, die wir behalten, die aber einfach aus dieser Raumzeit irgendwie rausgenommen werden und einfach das Wichtigste davon wird sich noch gemerkt. Und so hat man ja die Idee, dass eben so die Alltagserinnerungen dann übergeführt werden in ein semantisches Gedächtnis, in ein Faktenwissen, oder? Also, dass man mehrmals gehört hat, Bern ist die Hauptstadt der Schweiz, oder? Und irgendwann hat man so manchmal gehört, dass ich nicht mehr weiss, wenn, aber ich weiss noch das, oder? Mhm. Und so ähnlich stellt man so mit den episodischen Gedächtnisinhalt vor, dass Details verloren gehen. Ich kann mich nicht mehr an die einzelne Erinnerung sozusagen erinnern, aber ein bisschen etwas bleibt vielleicht eben gleich. Mhm. Ja.
Wenn man jetzt ganz weit zurückblendet, wenn man sich auf die Suche macht nach seiner ersten Erinnerung. Bei mir habe ich das Gefühl, bin ich 3 oder 4 gewesen, Kinderzimmer, ich verstecke mich irgendwie hinter einem Klavier oder so und alles vorher ist wie nicht einmal verschwommen, sondern schwarz. Also wie, eben, und Kinder zwischen 0 und 3, 4, die haben Gedanken, die haben auch Erinnerungen in dieser Zeit, aber wieso ist für uns heute das einfach alles wie gelöscht?
Mhm. Also wir sagen dem Kindheitsamnesie, oder? Also Amnesie, einfach der Gedächtnisverlust. Und das passiert eben häufig in den ersten 3, 4 Jahren. Mhm. Hat man keine Erinnerungen. Das ist bekannt. Und es gibt eine Erklärung, die vor allem sagt, dass wir Erinnerungen können bilden, so episodische Erinnerungen, wie ihr sie schildert. Für das brauchen wir eine Sprache. Also für das brauchen wir Welt. Wissen, also Wissen über die Welt, semantisches Wissen, also eben, was ist in meinem Zimmer gewesen, eine Bettdecke, ein Stuhl, ein Tisch, also ich muss Begriffe haben für das, was ich erlebe, für das ich überhaupt keine Erinnerungen formen und die Kinder im Alter von 1, 2, für so langsam anfangen reden, für so langsam anfangen das Faktenwissen aufbauen und erst wenn sie das haben, können sie auch die episodischen, also die klassischen Erinnerungen bilden.
Ah, sehr spannend. Ja. Also Gedächtnis und Erinnerung ist ganz eng geknüpft an Sprache. Sobald wir können reden und uns mitteilen, funktioniert das auch mit dem Gedächtnis?
Ja, Sprache oder einfach eine abstrakte Repräsentation von dieser Welt außen, oder mhm. wo einfach weg ist von den reinen Sinneseindrücken, wo irgendeine Bedeutung irgendwie dem beigemessen wird. Und üblicherweise verhandeln wir das über die Sprache, sagen wir es mal so, ja.
Wir haben uns in der Vorbereitung auf die Sendung recht viel Gedanken gemacht über das Gedächtnis und das Erinnern und haben festgestellt, wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass unser Gedächtnis recht verlässlich ist. Also so ein bisschen wie ein Archiv. Man macht ein Schublädli auf und schaut rein. Aha, ja, da sind die letzten Ferien drin. Und in dem Schublädli ist der 10. Geburtstag drin. Und ziemlich so ist das, wird das gewesen sein, da. Entspricht das der Tatsache? Also, ist unser Gedächtnis tatsächlich verlässlich?
Also, es gibt sehr, sehr viele psychologische Experimente, die zeigen, dass das nicht der Fall ist. Oder dass sehr viele Sachen teilweise vergessen werden oder falsch erinnert werden. Oder auch zum Teil Erinnerungen wie implantiert können werden bei Leuten, oder, wo sie sich an Sachen erinnern, die ihnen nachweislich nicht passiert ist. Also, es ist sehr, sehr fehleranfällig, das Ganze, ja. Mhm. Und vieles hat damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass der Gedächtnisabruf nicht unbedingt eben das ist, ich nehme etwas aus einer Schublade und schaue das Foto wieder an, sondern dass es eben von dieser abstrakten Bedeutungsebene, das ist das, was wir behalten über gewisse Erinnerungen, nachher zuerst wieder muss wie eine Rekonstruktion geben von dem Gedächtnisinhalt, also den wieder vor das geistige Auge führen, ist ein Prozess an sich, wo fehlerbehaftet ist und wo Lücken halt einfach auch ausgefüllt werden mit dem, was am meisten Sinn macht, oder? Also wenn man jetzt eben ein Gesicht hat mit einem sehr gängigen Namen, dass der Matthias schnell mal zum Thomas wird oder umgekehrt, weil würde ja noch so passen, oder? Mhm. Und da können sehr viele Fehler passieren und natürlich auch je weiter zurück die Erinnerungen liegen, desto mehr muss ich wahrscheinlich vervollständigen, oder? Und desto mehr ist dann auch Potenzial rum, dass Details oder zum Teil auch ganz zentrale Sachen, je nachdem, verloren gehen oder eben falsch rekonstruiert werden. Mhm.
Ja. Also jedes Mal, wenn ich die Schublade aufmache mit der letzten Sommerferien drin, und dann wieder dort rein tue in die Schublade, ist es ein anderes Bild, wenn ich den Bild versucht habe.
Genau, ja. Also es ist ja so, dass bei jedem Abruf, wie wir dem sagen, also jetzt, wenn ich etwas vorhole, wird es wieder neu eingespeichert im Kontext, wo ich es vorhole. Oder durch das allein verändert sich das Gedächtnis so jedes Mal wieder, wenn ich mich erinnere. Und das kann dazu führen, dass man noch als Gesellschaft, als ganze Kultur oder irgendwie gemeinsame Erinnerungen schafft, wo dann gar nicht mehr dem eigentlichen Ereignis entsprechen, oder? Dass sie mit zunehmender Zeit sich einfach wegdriften von dem, was eigentlich ist, oder? Ja.
Also, wir können unseren Erinnerungen nicht wirklich so trauen, wie wir vielleicht manchmal meinen. Und das ist ein sehr gutes Stichwort für unser Experiment, das wir jetzt zusammen machen. Und das Coole ist, es hat schon lange angefangen, das Experiment, ohne dass ihr es gemerkt habt. Das ist
kein Teil Angst davon. Es muss niemand auf die Bühne, der nicht will.
Genau, das ist wichtig. Ihr könnt einfach bleiben hocken und einfach gemütlich von dort hier, wo ihr seid, mitmachen. Und zwar muss ich jetzt da schnell an den PC hinten dran. Ihr habt ja am Anfang unseren Trailer gehört von der Input-Sendung. Und in diesem Trailer innen haben wir so ein paar Geräusche reingemixt, die dort in der Originalversion nicht drin sind. So, jetzt noch nichts verraten lang, aber jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr euch noch erinnern könnt, was für Geräusche das waren. Der Trailer, einfach, dass ihr es noch ein bisschen im Ohr habt, war der.
Im Leben in der Schweiz auf der Spur, mit all seinen Widersprüchen und Fragen,
sind ein paar Geräusche auftaucht. Und jetzt spielen wir die Geräusche ab und ihr tut dann mit Applaus sagen, ob ihr das Gefühl habt, dass das Geräusch drin ist. Das üben wir jetzt einmal. Also würde ich ein Geräusch abspielen, wo ihr das Gefühl habt, das ist drin gewesen. Ist das Geräusch drin gewesen? Genau so. Und wichtig ist, es wird nur eine Aufnahme gemacht vom Audio. Euer Gesicht sieht man nicht. Schaut nicht links, nicht rechts. Wird einfach so, wie ihr das Gefühl habt, drauf losklatschen. Also, das erste Geräusch. Richtig, ist drinnen gewesen. Das zweite Geräusch. Ist das Geräusch drinnen gewesen? Es ist nicht drinnen gewesen, richtig. Wir kommen zum nächsten Geräusch. Was ist es gewesen, Julia? 75,5%?
Mhm, ja, genau, ich würde
sagen. Es ist drinnen gewesen. Also richtig klatschen, die geklatscht haben. Das nächste Geräusch. Hat das jemand gehört? Ist wirklich nicht drin gewesen?
Was war es für ein Tier gewesen, Matthias?
Ein Gorilla. Es ist aus der SRF-Datenbank. Es klingt wie ein Delfin, der irgendwie Fieber hat. Aber es ist ein Gorilla. Also, das nächste Geräusch. Ist es drin gewesen? Dann jetzt klatschen. Es sollte ein Papagei sein. Aber es war nicht drin gewesen. Achtung, das letzte Geräusch. Ist das drin gewesen? Ja.
Ihr wisst nicht, was für einen riesigen Gefallen ihr uns gemacht habt mit dem Applaus.
Experiment hat funktioniert. Spannenderweise war das letzte Geräusch eine Kuh gewesen, und das war nicht drin gewesen. Weil, jetzt können wir aber herausfinden, was passiert ist. Es war ein Geiss gewesen. So, aber auf jeden Fall.
Kuh. Und in der Vorbereitung ist es mir diverse Mal genau gleich gegangen wie euch. Ich habe immer die Kuh auch gehört. Im Nachhinein. Herr Reber.
Was ist passiert?
Was passiert da?
Ja, also wir haben es am Anfang gesagt, oder, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eben, psychologisch nachzuweisen, dass man falsche Erinnerungen haben kann. Und das ist ein sehr klassisches Experiment oder eine Anpassung von einem klassischen Experiment jetzt auf den Kontext hier, wo wir eben semantisch ähnliche Sachen, also von der Bedeutung her ähnliche Sachen, also wir haben, ich bringe es selber gar nicht mehr zu sagen, aber wir haben
den Gückel,
nachher haben wir das Ross und die Geiss, also so Bauernhof-Kontext.
Voilà. Die von hier, wo man vom Bauernhof halt kennt, plus eben einen beim Abruf, hat man die noch andere dazugeben, fremdländische Gorillas und Klapperschlangen und solche Sachen. Und das ist ganz klar, die sind nicht dabei gewesen. Aber wenn jetzt halt einfach etwas kommt, was von Bedeutung her sehr ähnlich ist gewesen zu dem, was man vorher gehört hat, so ähnlich wie bei den Vornamen, oder? Dann denkt man, ja, mal, also, das muss doch irgendwie passen, die Kuh muss sicher auch dabei gewesen sein, oder? Und ihr habt wahrscheinlich jetzt gemerkt, ihr habt wahrscheinlich beim Klatsch das Gefühl gehabt, da muss ich mich daran erinnern, das ist jetzt nicht einfach so, ja, könnte sein, nehme ich an, oder? Und von dem her sind wir sehr froh, dass es so gut funktioniert.
Das war unsere Horrorvorstellung, wir haben lang her und her diskutiert, wenn dann niemand klatscht, dann klappt es nicht, aber ja,
wir sind froh. Die Einzige, die reingeht.
Ja, genau.
Also, wir haben es jetzt eigentlich wirklich ein bisschen dekonstruiert, das Gedächtnis, und wir haben verstanden, es ist nicht besonders verlässlich. Wir tun das immer wieder ergänzen, Sachen abziehen. Herr Heber, aber können wir denn das trainieren, irgendwie so ein bisschen ein verlässlicheres Gedächtnis bekommen?
Ja, also bei den episodischen Gedächtnisinhalten ist es halt schwierig, das haben wir schon ein bisschen gehabt, aber die Situation, wo viele Leute drinnen sind, wo zum Beispiel eben ein Studium absolvieren oder in der Lehre sind oder eine Fremdsprache wollen lernen oder so, dort kann man sehr wohl Tipps geben, sage ich mal, aus der Forschung, wie man das am besten anpackt, für möglichst gut zu lernen. Und eins von den klassischen Sachen ist, dass man, also ist übrigens eins von den ältesten Gedächtnisexperimenten, was es gibt, ist, dass man die Lerneinheiten halt möglichst verteilt über die Zeit, also wenn ich meine Prüfungen 3 Wochen habe, nicht warten bis am Tag vorher und dann 10 Stunden am Stück, sondern die 10 Stunden halt lieber verteilen über die Zeit. Und das ist mit Abstand etwas vom Besten, was man machen kann, wenn man möglichst nachhaltig lernen will. Das Zweite ist, dass man nicht versucht, einfach passiv sich diesen Sachen auszusetzen, also immer wieder die gleichen Texte lesen, etwa noch mit dem Stift ein bisschen anmalen oder so. Das allein bringt nichts. Also viel lieber so Karteikärtchen machen, sich selber immer wieder in die Situation zu bringen, wo man aktiv muss zu wissen, vorholen, anstatt es nur passiv rezipieren. Ich glaube, das sind so 2 sehr wesentliche Tipps und wir wissen, ob schon die Studierenden wissen, sie sollten das machen, ist halt auch mit mehr Aufwand verbunden. Aber es ist das, was nachweislich am meisten bringt, auch wenn es sich nicht immer selber so anfühlt, wenn man es so macht. Ja.
Am Anfang haben wir euch gesagt, sucht euch irgendeine Erinnerung raus, irgendetwas, das euch spontan in den Sinn kommt. Vielleicht seht ihr das nachher wieder ein bisschen anders, wie jetzt am Anfang von dieser Sendung. Matthias, wie ist es bei dir auf dem Velo? Siehst du deine Erinnerung ein bisschen anders?
Das Lustige ist ja, das Bild ist wirklich so klar. Die Geschichte ist einfach so, ich fahre, mein Vater hebt mich so und nachher schaue ich hinterher in den Schatten und sehe, dass ich mich gar nicht mehr hebt. Und nachher bin ich umgekehrt, weil ich gemerkt habe, dass ich ja eigentlich selber fahren, es eigentlich auch können. Und jetzt so nach dieser Recherche und auch nach dem Gespräch mit euch, merke ich, dass mir die Geschichte einfach sehr häufig erzählt worden ist. Und möglicherweise ist es einfach die Erinnerung aus den Erzählungen und gar nicht unbedingt das, jene Schublade, die dann auf, wo ich auftue und genau das rauskommt. Also es relativiert es ein bisschen, ja, die Erinnerung. Mhm. Vielleicht bei euch, wenn ihr euch selber auch etwas ausdenkt, ist es vielleicht auch so. Das haben wir gelernt, Erinnerungen. Sie nicht eins zu eins, genau, mit Vorsicht zu genießen.
Oder wenn man einen Streit hat, doch, ich habe doch gesagt, du sollst gut posten, dann, ja, so, vielleicht hätte gleich ich sollen gut posten. Vielleicht weiss ich es gar nicht mehr so genau.
Genau. Aber eure Erinnerungen an heute oben, die sind hoffentlich noch ganz frisch. Und wenn ihr jetzt findet, hey, da müssen wir irgendwie der Julia oder Matthias eine Rückmeldung machen, etwas, was sie besser machen können, etwas, was sie gut haben gemacht. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen. Ihr erreicht uns per Mail an input@srf.ch. Also es ist nochmal etwas zum Merken, oder ihr müsst merken, input@srf.ch.
Es ist die richtige Adresse.
Ich hätte es nicht einmal können, wenn es hier steht. Aber die müsst ihr euch merken. Wir finden es auch online in den Shownotes, kein Problem, die zuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Post, wenn ihr uns da eine Rückmeldung schickt.
Sehr gerne. Danke vielmals fürs Kommen hier ins Radiostudio Bern im Rahmen von der Museumsnacht. Und auch danke euch daheim fürs Podcast hören.
Wir verabschieden uns. Julia Löscher, Matthias von Marburg.
Und Thomas Reber.
SRF 3 Input. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
Dass es mir den steilen Weg gelegt, die Ironie vom Schicksal. Dass alles, was gegangen ist, nicht mehr geht, das passiert genau dann. Wenn man es eben gerade gar nicht brauchen kann, manchmal nur mit Dezent, immer im falschen Moment. Und beim entscheidenden Elfmeter liegt der Fernseher ab. Und auf dem letzten Kilometer macht der Akku wieder Schlag. Beim Grillen zieht das Gewitter auf, im Weinkeller geht die Lichter aus, aber mich kümmert es nicht. Weil etwas, irgendetwas ist immer, ich rege mich sogar nicht mehr auf. Ja, etwas, I'm getting
gleichen Tag wie Taylor Swift. Das hat die Stege. Aber ich stecke im Lift, der Tank voll Diesel. Aber auf dem Kleber steht Benzin, ich sollte auf Luzern. Auch können im Zug auf Bern. Und vor der Sonnenfinsternis ziehen dicke Wolken auf. Ich stehe auf dem roten Teppich, aber vor mir steht der Tom Cruise. Genau dann, wo ich das Bier angeholt, schießt draussen einen, das einzige Goal vom Match. Aber ich bin relaxed, weil etwas, 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 irgendetwas ist immer. Zufall, wenn ich mich im Kino habe verschluckt. Es ist keine Laune vom Schicksal, wenn ich dich reingestüpft. Es ist keine Phase und keine Sternenkonstellation. Es ist nur das Talent für einen falschen Moment. Ich bin Profi in dem. Yeah.
Everything hurts me still the same. Feels like there's nothing new for me to say. Why? Sweating through the sheets, shaking in bed. Visions of her naked in my head. But I went off and chose myself instead. Don't know why. I don't know why. I stepped off the stage with nothing left. All the lights were fucking with my head. But here I am singing songs again.
Let's try love.
SRF3. Das ist Radio SRF3.
Nachrichten von SRF um 9 mit Olivia Limacher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das Erdbeben in Myanmar als Notfall der höchsten Stufe klassifiziert. Um den Opfern des Bebens in den nächsten Tagen medizinisch helfen zu können und mögliche Krankheitsausbrüche verhindern zu können, seien mindestens 8 Millionen Dollar nötig, so die WHO, und lanciert einen Aufruf, ihr das nötige Geld zur Verfügung zu stellen. Viele der Opfer hätten Knochenbrüche, offene Wunden und andere Symptome, welche aufgrund der begrenzten chirurgischen Kapazitäten nicht richtig behandelt werden könnten, schreibt die WHO weiter. Zudem sei die Strom- und Wasserversorgung zum Teil unterbrochen, was die Behandlung von Verletzungen erschwere. Die Vereinigten Staaten von Amerika würden Grönland nicht bekommen. Grönland gehöre niemandem außer sich selbst. Das Land bestimme seine Zukunft selber. Das schrieb der grönländische Premierminister Jens Fredrik Nielsen auf den sozialen Medien. Fredriksen reagiert damit auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte wiederholt gesagt, er wolle Grönland unter US-amerikanische Kontrolle bringen. Zuvor hatte US-Vizepräsident J.D. Vance Dänemark bei einem Besuch auf einem US-Militärstützpunkt in Grönland vorgeworfen, es mache zu wenig für die Menschen und für die Sicherheit von Grönland. Vance schlug vor, die Vereinigten Staaten sollten die strategisch wichtige Insel besser schützen. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil Dänemarks, geografisch liegt die Insel aber in Nordamerika. Die Pille danach. Sie ist in England bislang nur über den Hausarzt kostenfrei erhältlich. Die britische Regierung will das ändern. Die Hormontablette zur Verhütung soll in England in Zukunft auch in Apotheken kostenlos erhältlich sein. Das sagte der zuständige Staatssekretär der BBC. Der Plan soll nach seinen Worten noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Labour-Regierung von Premier